Scheint zu tun. Ah ja, jetzt bin ich langsam online. Ja, ich begrüße ganz herzlich zu diesem Vortrag. Ich hoffe, dass einiges an Informationen rüberkommt. Vielleicht, bevor wir da groß einsteigen, mal so, was meine Idee war, der Vorbereitungsvortrags war. Ich will also nicht irgendwelche Befehle an den Kopf knallen oder irgendwelche Spezialitäten im Bereich TCP/IP und Linux, sondern meine Idee ist, dass wir so versuchen, so ein bisschen eine Idee rüberzubringen, was eigentlich will TCP/IP, was sind die Grundkonzepte hinten dran, was sind diese so häufig benötigten Begriffe, Router, was ist eine IP-Adresse, was macht diese Sachen aus? Natürlich dann auch den Blick darauf, wie macht man das jetzt eigentlich so grob, das Kochrezept, welche Zutaten brauche ich, wie muss ich das Ganze zusammenrühren und vielleicht noch so ein Ausblick am Ende, dass wir dort vielleicht so ein bisschen sehen, naja, was kann man denn jetzt mit dieser wunderbaren Eigenschaft eigentlich anstellen? Schön, dass ich TCP/IP habe. Also das ist die Zielrichtung, die ich eigentlich vorhatte, nicht so sehr auf die einzelnen Befehle oder Konfigurationsmöglichkeiten einzugehen. Das Problem an der Stelle stellt sich entsprechend dar in der Form, dass unterschiedliche Distributionen das eigentlich unterschiedlich umsetzen, aber alle auf die gleichen Grundlagen zurückgreifen. Und das Schöne dabei ist jetzt, TCP/IP betrachtet, noch nicht gesagt, was es ist, erstmal drauf geschaut, was kann ich damit eigentlich tun, wie weit ist es verbreitet, ist es sehr weit verbreitet. Der ganze Gedanke Internet, da steckt eigentlich dieses TCP/IP-Protokoll hinten dran. Bevor ich jetzt darauf eingehe, was TCP/IP eigentlich ist, Frage, wozu brauche ich es? Ich brauche es, um Informationen von A nach B zu bringen. Ich habe auf Rechner A eine Information, ich will die zum Rechner B bringen. In irgendeiner Form. Ja, TCP/IP ist nicht die einzige Möglichkeit, das zu tun. Es gibt noch andere Sachen, DECnet oder SNA oder andere Protokollfamilien. Das heißt, TCP/IP ist eins in einem großen Konzert. Wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind, das andere Protokolle benutzt, muss man da Übergänge schaffen. Bleiben wir bei TCP/IP. Also das ist nicht das einzige Protokoll, das möglich ist. Es gibt noch viele andere, aber ein sehr weit verbreitetes. Also immer wenn Sie Internet hören, hängt da TCP/IP im Hintergrund. Gut, was eigentlich ist TCP/IP? Ich habe jetzt gesagt, ich habe Daten, Rechner A, ich will sie zu B bringen. Von B nach C oder irgendwohin, irgendwo mit unterschiedlichen Rechnern kommunizieren. Das heißt Nachrichtentransport. Diese Nachrichten muss ich also transportieren. Wie mache ich das? Bevor ich jetzt anfange und irgendwelche Begriffe durch die Welt wirble, versuche ich Abbildungen zu treffen zu Sachen, die wir kennen. Nachrichtentransport in der realen Welt. Jetzt hoffen wir, dass es klappt. Ha, scheint zu tun. Nachrichtentransporte in der realen Welt kennen Sie doch alle. Pakete, Telegramme, das sind Sachen, die wir kennen. Ich versuche jetzt erstmal so ein Mapping zu machen, ja, die Begriffe aus der realen Welt mit den Begriffen zu belegen, die im TCP/IP-Bereich üblich sind. So in der realen Welt existieren dort, jetzt wäre es schön, wenn ich einen Laserbeamer hätte, in der realen Welt existieren Gebäude. Gebäude liegen normalerweise an Straßen. Ich versuche also dieses Mapping Richtung Transport jetzt zu machen. Und diese Straßen haben Namen, die Straßen liegen in Städten und die Häuser haben Hausnummern. Wenn ich jetzt eine Abbildung mache, komme ich zu dem hier. Ich habe das mal etwas frei Zustellerdeutsch genannt, also Postzusteller, Telegrammzusteller, die benutzen diese Begriffe. Herr Eilung, dort leben die Mitarbeiter, ganz oben jetzt fett geschrieben, doch darauf wollen wir uns jetzt gerade konzentrieren. Der Bereich Absender, der Bereich Empfänger, irgendjemand sendet die Daten ab, irgendjemand empfängt sie. Und das Ganze ist dann in TCP/IP ist, heißt das dann, Quell- und Ziel-IP-Adresse. Eins weiter unten drunter haben wir noch einen weiteren Punkt, der auch jetzt fett geschrieben ist, die Straße. Unser Rechner, unser Gebäude liegt an einer bestimmten Straße. Das heißt, alle Gebäude in einer Straße haben ihre Hausnummern. Und so ähnlich ist es jetzt auch hier. Alle Rechner in einer Straße, diese Straße heißt dann eben nicht mehr Straße, sondern Netzwerk oder Subnetz, die haben eine Gemeinsamkeit, nämlich den Straßennamen oder die gleiche Netzwerkadresse. Dort werden die Übereinstimmungen. Jetzt müssen wir noch was gucken. Daten übertragen von A nach B. Ich habe hier die Empfängerseite dargestellt auf diesem Bild. Wenn Sie Daten übertragen in der realen Welt, machen Sie irgendwas, ein Paket, machen einen Aufkleber drauf, drücken Sie jemanden in die Hand und gehen davon aus, dass das beim Empfänger ankommt. Den Transporteur interessiert bei der realen Welt nicht, was im Paket drin ist, hoffen wir. Ja, wenn Sie da 10.000 Mark reinstecken oder einen Riegel Schokolade, sollte das irgendwann beim Empfänger ankommen. Und so ähnlich ist es auch hier. Da das, was transportiert wird, der Inhalt in diesen Datenpaketen, neue Informationen, Daten reisen nicht als einzelne Buchstaben, sondern in Pakete verpackt. Und so ein Datenpaket hat, wie in der realen Welt, einen Aufkleber, Absender, Empfänger. Und der, der es transportiert, guckt nur auf Absender, Empfänger, beziehungsweise auf diesen Adressaufkleber, nicht in die Daten im Paket. So, jetzt also die Pakete sind also beim Empfänger angekommen und jetzt ist es ein bisschen anders als in der realen Welt. Der Postbote auf TCP-IP-Ebene, der liefert ihn nur im Hauseingang ab. Der trägt es nicht bis zum Empfänger. Das heißt, der wirft es nur unten in die Tür rein. Jetzt haben wir ja beim realen Leben in einem Haus mindestens eine Familie, meistens mehrere. Das heißt, die Verteilung an die Familien im Haus, die müssen wir selbst organisieren, im Rechner. Dort weicht also dieses Modell Paket Telegram so ein bisschen ab von der TCP-IP-Welt. Das heißt, die Begriffe, die wir hier unten haben, die noch nicht fett beschrieben sind, die werden als nächstes interessant. Das heißt, Zustellung innerhalb des Hauses. Na, das mal rückwärts. Er lässt mich nicht. Page up. Rückwärts darf ich, vorwärts nicht. Aha, da ist es doch. So, das heißt, wir sind jetzt im Prinzip im Haus gelandet und jetzt geht es also darum, diese Informationen vor Ort zu bringen. Die Familien im realen Leben heißen Müller, Meier, Schulz, sonst wie. Im TCP-IP-Bereich heißen sie FTP, die Familie Telnet, die Familie HTTP. Was wir dort haben, sind Protokolle oder wie Sie es häufig sehen als Anwender, Anwendungen. Sie haben Netscape-Browser, Internet Explorer oder sonstiges, auf der spricht HTTP-Protokoll. Protokoll ganz kurz. Ein Protokoll ist eine... Ups, mein Laserschwert. Ist ja echt riesig, das Teil hier. Okay. Das Ding ist heftig. So. Ja, also die Familien zurück. Diese Familien heißen jetzt also FTP, Telnet und sonstiges. Das heißt, die haben eigentlich nur andere Namen. Ist aber im Prinzip genau wie in der realen Welt. Die leben in einer Wohnung. Wir haben jetzt das Problem, das Paket liegt unten vor der Tür und es muss jetzt zu der Familie. Das heißt, auf dem Aufkleber steht nicht nur drauf, wer hat es gesendet und wer soll es empfangen, sondern es steht drauf, wer hat es gesendet, welche IP-Adresse soll das ganze Paket kriegen und an welche Familie soll das ausgeliefert werden. Das muss da auch draufstehen. Die Verteilung machen wir dann. Das heißt, die Pakete wandern jetzt zu diesen verschiedenen Familien. Man sieht vielleicht noch, dass das Gebäude im Hintergrund, naja, auf meinem Ohr, hier sieht man es noch, hier nicht mehr, wird es jetzt in diese Wohnungen verteilt. Die Pfeile sollten also eigentlich auf Wohnungen zeigen. Damit haben wir also dort diese Familien. Jetzt liegt das Paket im Prinzip an der Tür der Familie. So, das heißt hier ein Beispiel, ich stelle jetzt alle Pakete, die für FTP gedacht sind, für die Familie FTP, werden dorthin zugestellt. Familienname wird jetzt in TCP/IP umgesetzt in den Begriff Port, Portadressen. Das heißt, die Dinger, die, wenn jemand kommt und sagt, eine Portadresse, wissen Sie jetzt, oh, das ist der Familienname von einem Protokoll. Diese Familiennamen sind zum größten Teil, also ein großer Bereich, ist definiert. Dieser Auszug, den wir hier haben, in dieser Stelle hier, in dem Bereich, das ist also eine Tabelle, wie es auch auf Ihrem Rechner vorhanden ist, in der Datei ETC Services, da werden wir das erste Mal real, dort stehen Abbildungen drin. Das heißt, FTP, linke Spalte, der Name des Protokolls, wo ist meine Maus? Hier, da steht der Name des Protokolls und hier steht, wie ist die Nummer des Protokolls. Und an der Stelle sehen wir auch was, was ganz häufig ist im Rechnerbereich, nämlich diese Sache für uns Menschen, sprechende Namen wie FTP, Telnet und sonstiges und für den Rechner was, was er sich besser merken kann, was er besser benutzen kann, Ziffern, Zahlen. Das werden wir später nochmal sehen, dieses Konzept. Das ist so eine Umsetzungstabelle. So, was jetzt FTP ausmacht, was das genau ist, ist damit nicht gesagt. Es ist nur gesagt, auf dem Port Nummer 21, dort hat mich nur die Familie FTP. Okay. Ja, und so eine Familie hat üblicherweise mehrere Mitglieder. Mache ich mal ein Beispiel nach der realen Welt. Die meisten dürften wohl schon mal nicht irgendeinen Browser benutzt haben, um per Internet und HTTP-Protokoll im Internet rumgesurft zu sein. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie sind so ein bekannter Rechner wie www.altavista.com, ohne Werbung machen zu wollen. Sie rennen dorthin. Der hat hat ja ganz viele Anfragen laufen. Also es würde nicht reichen, wenn da nur ein Familienmitglied da ist. Ganz viele Leute auf der ganzen Welt wollen irgendwas suchen und gehen dorthin. Insofern brauchen wir jetzt eine eindeutige Kennzeichnung. Wenn Sie alle jetzt gemeinsam ins Internet rennen, jeder macht eine Suche auch über diese Adresse, dann muss ich ja auch rauskriegen, wie sind die Pakete zugeordnet. Die müssen ja nicht nur der Familie vor die Tür gelegt werden, sondern auch richtig verteilt werden. Und dort kriegt man jetzt was, wieder eine Adresse, das sind die sogenannten Socket-Adressen. Das ist nicht wichtig, sich die zu merken, weil man da eigentlich nichts dran konfiguriert, sondern das Ganze wird automatisch generiert. Das macht das System für Sie. So, jetzt hier unten nochmal ein Beispiel. Wenn ich so einen Rechner frage, welche Sitzungen hast du denn gerade auf? Ich habe jetzt hier Telnet-Sitzungen aufgebaut. Das sieht man hier, wie heißt der Rechner? Und da läuft eine Telnet-Sitzung. Das ist der Absender, das ist der Empfänger. Also hier dieser Socket ist mit diesem Socket hier verbunden auf dem Rechner Valium. Heißt eben so. So, und man sieht auch noch was, in welchem Zustand ist der? Der befindet sich im Zustand established, das heißt, die Verbindung ist aufgebaut. Und was wir auch noch sehen, fast alle sind aufgebaut, einer ist am Listenen, am Zuhören. Ja, und zwar auf dem Rechner lauscht einer auf einkommende Verbindungsanfragen auf diesen Telnet-Port und wenn da eine Verbindungsanfrage kommt, wird die befriedigt werden. Nachher müssen wir da nochmal drauf gucken. So, zusammengefasst, wir haben Empfänger, Absender als IP-Adresse. Was genau eine IP-Adresse ist, habe ich noch nicht gesagt, machen wir noch. Dann haben wir gehört, gut, Empfänger und Absenderadresse entsprechen Häusern in unserer realen Welt. Wir haben gesagt, Familien in den Häusern entsprechen den Portadressen und diese Familienmitglieder innerhalb so einer Familie, die sind, ja, haben den Begriff Socket-Adresse zugeteilt. So, was muss ich konfigurieren später? Das heißt so, wenn ich was verändere, dort muss ich IP-Adressen vergeben und ich muss vielleicht mal was mit den Ports machen. An den Socket-Adressen muss ich nie was tun. So, jetzt müssen wir uns überlegen, was eigentlich macht IP-Adressen aus? Ja, was macht eine Hausadresse aus? Hausnummer so und so viel in der Straße, so und so viel in der Stadt, so und so. Die sind eindeutig, sollten jedenfalls so sein. Das heißt, die Sache darf es nur einmal geben. Das heißt, im Prinzip müssen wir unsere Rechner jetzt mit eindeutigen Kennzeichen versehen. Dafür hat man sich IP-Adressen ausgedacht, damals, vor langer Zeit, jedenfalls was IT-Technologien angeht, vor langer Zeit hat man also dieses Protokoll designt, entwickelt und hat gesagt, IP-Adressen, dann nehmen wir vier Zahlen im Bereich zwischen 0 und 255 und macht einen Punkt dazwischen. So, insofern sehen alle Adressen so ähnlich aus wie diese Beispiele, die wir hier haben. Na gut, jetzt kann ich einen Laserbeamer einsetzen. Das hier also als Beispiele. Im Kopf behalten sollten wir vielleicht noch, ich habe was gesagt, so wegen Straße, Netzwerkadressen. Das wäre also das Nächste, was uns interessiert. Netzwerkadressen. Hier genaueres jetzt zu IP-Adressen. IP-Adressen lassen sich unterteilen. Wir haben gesagt, es sind vier Zahlen zwischen jeweils 0 und 255, die durch Punkte getrennt sind. Die haben eine Struktur, die man ihnen von außen nicht so ansieht. Und zwar hat man die unterteilt, oder im Prinzip besteht jede IP-Adresse aus einem Straßenname, Netzwerkadresse und Rechneradresse in dieser Straße. Jetzt kann man bei vier Zahlen die Trennung an unterschiedliche Stellen legen. Ja, sehen Sie da irgendwie hellgrau? Das sollte eigentlich hellgrau sein, und zwar der Obler. Zurück. Zurück geht nicht. So. Also die Class A-Adressen, da ist die erste Zahl ist Netzwerkadresse. Alles, was rechts davon liegt, das heißt der Bereich hier, zitter, zitter, das ist Rechneradresse in diesem Class A-Netzwerk. Bei Class B haben wir hier dann Trenner an der Stelle. Jetzt weiß ich, warum er so groß ist, da kann man ruhig halten. Und bei der Class-C-Adresse haben wir hier einen Trenner. So. Damit hätten wir jetzt im Prinzip die Möglichkeit, unterschiedlich große Netze zu designen. Ja, es gibt Leute, die brauchen sehr große Netze, nehmen sie irgendwie eine große Firma her, die brauchen sehr großes. Und sie als Privatanwender würden mit einer kleinen, also mit relativ wenig Rechnern im Netzwerk auskommen. Relativ wenig Rechner passen in diesem Bereich hier. Das hier ist Netzwerkadresse, nur noch das hier zählt als Rechneradresse. Das heißt maximal 255 Rechner in diesem Class-C-Netzwerk. Was ich Ihnen jetzt verschweige, was Sie irgendwann mal nachschauen könnten, ist, woran erkenne ich Class A, Class B und Class C-Netze? Das kann man erkennen. Wie? Brauchen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Was jetzt noch kommt, auch nur von der Idee her, aus Zeitgründen ganz einfach, ist, dass man ziemlich starre Konzepte hier oben hat und die kann man jetzt noch erweitern. Wenn Sie eine Class-A-Adresse haben, das heißt, der Teil hier vorne ist Straßenname, Netzwerkadresse, der Teil hier hinten ist Rechneradresse in diesem Netzwerk, dann ist es sehr groß und sehr unhandlich. Wenn ich jetzt nochmal strukturieren will, das heißt hausintern unterteilen, dann gibt es den Begriff der Subnetze. Subnetierung heißt, ich nehme von meiner Netzwerkadresse, hier habe ich eine Class-B-Adresse, das sieht man jetzt normalerweise nicht, das ist der Bereich hier, der ist Netzwerkadresse, das hier hinten ist Rechneradresse. Also bis hier geht Netzwerk, von ganz links bis ganz rechts. Da kann ich jetzt hausintern noch bestimmte Teilbereiche als Rechneradresse hinzunehmen. Das heißt, ich nehme aus dem Rechneradressenbereich nehme ich Teile als Straßenname mit dazu. Das mache ich hausintern, das heißt, jemand draußen kriegt es gar nicht mit. Nur als Idee, Subnetierung, ich nehme aus dem Bereich der Rechneradressen Sachen noch hinzu zur Netzwerkadresse. Falls jemand mal sagt, Subnetierung, ich zeige Ihnen nachher so ein Bildchen. So, bleiben wir mal rechts, ein praktisches Beispiel. Hier habe ich eine Class-C-Adresse. Ich habe ja gesagt, ich habe Ihnen nicht verraten, woran man die erkennt. Diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wissen das, sehen das sofort. An der 192 kann man das unter anderem erkennen. So, dort ist das hier, der Bereich, der jetzt dunkelgrau ist, das ist Netzwerkadresse. Netzwerkadresse. Das ganze Netzwerk hier unten hat die Adresse 192.168.11.0. Also hinten, wo der Rechner, die Host-Adressen stehen, einfach alles auf 0 gesetzt. Hier habe ich also die ganze mögliche Liste aller Rechner in diesem Netzwerk. Geht bei 1 los, 0 haben wir ja fürs Netzwerk gebraucht, geht bei 1 los und geht bis 254. Die 255 ist auch noch erlaubt. Wenn ich die mal anspreche, dann meine ich das ganze Netz. Das Ganze nennt sich dann Broadcast-Adresse, also Rundsendung an alle. Eine Eigenschaft von TCP/IP ist, normalerweise spricht immer nur einer mit einem. Ja, jetzt haben wir noch Broadcast, einer mit allen im Netzwerk. Und es gibt noch was, was ich jetzt auch nicht bringe, das Multicast, nämlich einer mit mehreren. Wäre interessant für Videodistribution oder Musikdistribution über das Netz. So, jetzt haben wir Rechner, leben im Netzwerk. Netzwerke waren unsere Straßen, die Rechner, das sind die Häuser in der Straße. So, jetzt müssen wir die Straßen miteinander verbinden. Klebstoff für Netzwerke sind sogenannte Router. Router sind Komponenten, die Netzwerke miteinander verbinden. Diese Verbindung, wie man es hier sieht in diesem Beispielbild, gleich mal links, folgendermaßen, ein Router hat normalerweise mehr als zwei, also zwei oder drei oder noch mehr Schnittstellen. Und seine Aufgabe ist, die Pakete, die von hier kommen und als Zieladresse zum Beispiel dieses Netzwerk haben, weiterzuleiten. Das heißt, hier ist ein Rechner drin, der sagt, schick irgendwas an einen Rechner, der in diesem Netzwerk liegt. Was er macht damit ist, der Rechner, der das Paket hat, schickt es diesem Router. Das ist das Einzige, was der Absender wissen muss. An welchen Router muss ich das in die Hand drücken? Der erste Schritt. Weiter muss das nicht wissen. Das heißt, der Absender muss nicht wissen, wie der ganze Weg bis zum Ziel aussieht, sondern nur den ersten Schritt. Ja, jetzt ist das Paket hier auf diesem Rechner. Oder Router heißen die Dinger jetzt. So, jetzt geht es darum, die weiterzuleiten. Der muss auch nicht wissen, wie der ganze Weg aussieht, sondern der muss nur wissen, wie geht's weiter. Der drückt es dem in die Hand, das muss er wissen. Woher weiß der das? Der weiß das aus sogenannten Routing-Tabellen. Im Speicher liegende Tabellen, wo drin steht, wenn du an dieses Netzwerk hier willst, na, wo ist der Knopf, dann musst du, wenn du hier bist, es ihm in die Hand drücken. Wie weit es noch ist, weiß der gar nicht. Der weiß nur, der weiß weiter. So, das Schöne für die Leute zu Hause, wenn sie Netzwerke konfigurieren, ist eigentlich, ich muss immer nur den ersten Hüpfer kennen. Wenn sie Netzwerkadministrator sind, sind sie dafür verantwortlich, wie dieses ganze Netzwerk zusammengeschaltet ist. Dann wird es schon etwas aufwendiger. Was hier zu sehen ist, ist ein sehr einfaches Netz, weil es gibt nur einen möglichen Weg von da nach da unten. Es gibt immer nur einen Weg, aber im Prinzip können wir auch von hier hinten rum einen Weg basteln. Wäre ja auch möglich. Dann hätten wir mehrere Möglichkeiten. An der Stelle für den Home-Bereich reicht es meistens zu wissen, es gibt gar keinen Router, wenn Sie nur ein lokales Netz haben, das keinen Weg nach draußen hat. Später wird es vielleicht auch mal interessant, über Netzwerkzugang über Internetprovider nachzudenken, dann haben Sie einen Zugang nach draußen. Also wer Internet über Netzwerkprovider macht, der hat einen Zugang nach außen, der muss das schon irgendwie wissen. Oder vielleicht doch nicht. Warten wir mal. Gut, bleibt zusammengefasst. Netzwerke werden durch Router zusammengeklebt. Klebstoff ist also Router und von einem Netz zum anderen, die Leute, die in einem Netz sind, müssen nur wissen, wem drücke ich sozusagen einen Schritt näher zum Ziel in die Hand. Und in diesem Netzwerkbeispiel hier hier unten gibt es nur einen Router, dann ist das hier der sogenannte Default-Router. Ich brauche gar nichts Spezielles zu sagen, ich sage nur, der macht das alles. Auch keine weiteren Informationen. So, noch so ein bisschen was zur Konfiguration. Wie mache ich es? Es gibt in vielen Systemen, das heißt bei manchen Systemen anders die Datei, eine Datei etc/root/conf. Und als Werkzeuge haben wir das Kommando root. Damit kann man diese Routing-Tabelle Einträge reinmachen, Einträge rausnehmen. Und mit dem Kommando netstat, wer Unix betreibt, kann damit nachschauen, welches ist meine Routing-Tabelle derzeit. So, jetzt haben wir unsere Rechner, den haben wir erfolgreich IP-Adressen verpasst. Jetzt kommt das nächste Problem. Die ganzen IP-Adressen der Welt, kennen Sie die auswendig? Ich kenne sie nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, dass wir dort jetzt sprechende Namen kriegen. Ähnlich wie wir es vorhin bei den Ports hatten, brauchen wir jetzt sprechende Namen für IP-Adressen. Na, einfach ist ganz die Idee, ich nehme die Rechner mit ihren IP-Adressen her und gebe ihnen Namen, irgendwelche. Das Ganze mündet wieder darin, dass ich eine Tabelle habe. Diese Tabelle hat auf der einen Seite die IP-Adressen stehen, auf der anderen Seite die Rechneradressen, die Rechnernamen. Und das hier ist im Prinzip ein Auszug aus der Konfigurationsdatei etc/hosts. Dort schreibt man sowas rein. Da hat es natürlich keinen Rahmen außenrum, aber im Prinzip ist es genau die gleiche Schreibweise. Jede Zeile beschreibt so eine Umsetzung. IP-Adresse, Rechnername und hier hinten haben wir noch einen sogenannten Alias-Namen. Das heißt, unter diesem Namen wäre der Rechner mit der IP-Adresse 192.168.11.221 mit abgesägter 1 zu erkennen. Gut, jetzt haben die Dinger Namen gekriegt. In einer dort konfiguriert, wie gesagt, in der Datei etc/hosts. Das klappt so lange, bis ein kleines Netzwerk kam. 10 Rechner, 20 Rechner, 50 Rechner. Bei 100 wird es langsam unhandlich. Bei 1000, sehr großer Verwaltungsaufwand. Ich muss nämlich diese Tabelle auf allen 1000 Rechnern gleichzeitig konsistent halten. Wenn ich einen Rechner rausnehme, muss ich alle 1000 Rechner aussuchen und muss die Datei verändern. Das heißt, für große Netze ist das keine sinnvolle Lösung. Wenn Sie jetzt ans Internet denken, dann ist es unmöglich. Ich schaffe es kaum, 1000 Rechner in den Griff zu kriegen und das Internet besteht aus wesentlich mehr Rechnern. Also brauchen wir ein Konzept, was es uns erlaubt, diese Abbildung Rechnernamen auf IP-Adresse und umgekehrt IP-Adresse auf Rechnername irgendwie in einen größeren Kontext zu bringen. Was wir da kriegen, ist die Idee des DNS, Domain Name Service. Der Domain Name Service macht unter anderem, das ist eine seiner wichtigsten Aufgaben, die Umsetzung von IP-Adresse in Rechnername, Rechnername, IP-Adresse. Ja, und das macht er eben nicht in einer einzigen Datei, die lokal auf dem Rechner liegt, sondern DNS ist eine verteilte Datenbank. Was man dazu gemacht hat, das etc/host, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, das ist flach, das ist eine flache Hierarchie, also keine Strukturierung des Namensraums. Wenn man jetzt hingeht und fängt an zu strukturieren, kommt man schnell zu solchen Sachen, die die Informatiker mit einer sehr hohen Häufigkeit anbauen, nämlich Bäume. Hat eine Wurzel oben und nach unten verzweigt und es gibt von einem Punkt aus einen definierten Weg irgendwo hin. Es gibt nur eine Möglichkeit, an einen bestimmten Punkt zu kommen. Und in diesem Bereich, mit dieser Idee gewappnet, die Sie vielleicht kennen aus dem Dateisystem raus, da haben wir das ähnlich. Da drüben DNS-Name, zum Beispiel www.ok-kernel.org. Dort gibt es so den neuesten Linux-Kernel unter anderem abzuholen, wobei die Deutschen sollten hier vielleicht DE nehmen und nicht UK. Das ist so ein Rechnername. Das hier unten im Vergleich, wenn ich das jetzt schreiben wollte als Dateiname, schreibe ich es umgekehrt. Ich schreibe org, Kernel, UK, www. Www ist die Datei und das hier ist die Pfadangabe. Und der Trenner ist nicht der Punkt, sondern der Trenner ist der Slash. Aber ansonsten könnten Sie sich das auch wunderbar als Dateisystem vorstellen. Die gleiche Idee hinten dran, Strukturen aufbauen. So, jetzt heißen die Dinge heißen allerdings jetzt nicht Unterverzeichnisse bei DNS, sondern die heißen ja, Zonen oder Domänen. Über den Begriff könnten wir jetzt wieder ein bisschen diskutieren. Ich sage mal, das Dinge heißen Zonen. Wir haben hier oben eine ganz wesentliche Zone, die Root-Zone. Die Root-Zone weiß, welche Rechner verwalten die Datenbank zur DE-Zone und zur COM-Zone und zur ORG-Zone und zur NET-Zone. Und ähnlich wissen die Rechner, die die DE-Domäne verwalten, wer verwaltet die CCC-Domäne, wer verwaltet die Kernel-Domäne. Die Kernel-Domäne weiß wieder mehr über die darunterliegenden Domänen, die auf dieser Ebene liegen, mit der sie direkt verbunden sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesem Rechner sitze, UrmIl, und will zu diesem Rechner hier drüben www.org-kernel kernel.org, dann frage ich im Prinzip, der Rechner fragt diesen Domain, diesen DNS-Server, sag mal du, weißt du, wo dieser www.ok.kernel.org ist? Und dann sagt er entweder direkt, er weiß es, er ist aber in einer anderen Domäne, also er weiß es nicht, es ist nicht die Kernel-Domäne, sondern er fragt den weiter oben drüber, den DE, du, sag mal, weißt du www.kernel.org, wer das ist? Der sagt, nee, weiß ich auch nicht, verweist mich hier oben an die Wurzel und die sagt mir dann, ja, auch nicht direkt, wer es ist, sondern die sagt, frag mal Org, der weiß mehr. Und der Org fragt danach bei Kernel, wer weiß mehr? Und der weiß dann über UK, ja, der www hat die und die IP-Adresse. Und hier unten sieht man so ein Beispiel, direkt, also reale Beispiele aus dem Internet abgefragt. Wenn ich frage, die Root-Domäne schreibt man normalerweise da drüben nicht hin. Ja, der Punkt hinten, den lässt man normalerweise weg. Kann ich aber fragen mit dem Werkzeug DNS-Query, dann kriege ich raus, DNS-Query, dieser Rechner verwaltet diese Domäne. Ich habe ein bisschen geschummelt, es gibt nicht nur einen Rechner, der diese Domäne verwaltet, es gibt viele. 7, 9 Rechner sind das inzwischen. Bei der Org-Domäne kommt halt raus, wenn ich nachfrage, eine Antwort, die ich kriege, ist der hier, bei der ct.de ist es dieser Rechner hier. Und damit kriege ich raus, welche Rechner verwalten diesen Namensbaum. Das ist aber noch nicht die Rechneradresse zum Beispiel von diesem www.org.kernel.org. Das ist nur der Verwalter dieser Domäne. So, und wenn ich mal richtig frage, wie heißt die IP-Adresse zu diesem Rechner mit dem Werkzeug NSLookup, dann kriege ich diese Antwort. Ja, und diese Antwort kommt von diesem, von diesem DNS-Server. Der weiß das, der sagt mir das. Was ich damit erreiche, ist einmal, Sie als Anwender müssen das so konfigurieren, Sie müssen sagen, welches ist Ihr Domain-Name-Server, der für meine Domäne zu verantwortlich ist, weil den frage ich immer. Die anderen brauche ich alle nicht zu wissen, das macht dieser von mir Beauftragte. Und was man noch dazu sagen kann, das Schöne daran ist, ich muss mir also nicht diesen ganzen Aufbau merken und noch was Schönes ist, ich kann irgendwelche Änderungen in der UK-Domäne vornehmen, ohne dass ich andere Leute davon benachrichtigen muss. Das heißt also, wir haben eine verteilte Datenbank, die es uns erlaubt, den Verwaltungsaufwand zu minimieren und wichtig für Sie, Sie müssen eigentlich nur wissen, welches ist Ihre IP-Adresse und welches ist mein DNS-Server. So, jetzt ganz andere Baustelle. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, mit den Ports und der Zustellung müssen wir uns nochmal auseinandersetzen. Die Idee war ja, Pakete landen an der Haustür und wir müssen selbst dafür sorgen, dass sie bei der richtigen Familie landen. Dort kommt jetzt Folgendes zum Zug. Wir haben ja ganz viele, viele Dienste. Wir haben FTP, wir haben Telnet, wir haben HTTP, wir haben POP3 und viele, viele andere. Also so von Haus aus könnte man die Liste gut auf über 1000 füllen und ich könnte jetzt hier eine große Liste laufen lassen. Diese, die ich hier genannt habe, dienen jetzt nur als Beispiel Stellvertreter für alle. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Internet unterwegs sind und wollen Telnet anbieten, das heißt, jemand darf zu Ihrem Rechner hin eine Telnet-Verbindung aufbauen, müssen Sie dort jemand haben, der auf dem Telnet-Port lauscht. Im Prinzip eine Tür mit der Familiennamen drauf und jemand, der sozusagen aufmacht und die Pakete entgegennimmt und die Verteilung in der Familie dann macht. Den brauchen wir. Was man dort normalerweise hat, sind sogenannte Dämonen. Programme, die im Hintergrund laufen, warten, bis eine Telnet-Anfrage kommt und diese Telnet-Anfrage abarbeiten. So, bei dieser großen Anzahl ist es nun so, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, stellen Sie sich vor, es wären 1000 Dienste, wir hätten 1000 Dämonen am Laufen. Das wäre, ja, vielleicht gibt es welche Dämonen, die werden im Halbjahr einmal gebraucht. Das ist ein bisschen ineffizient. Deshalb gibt es Folgendes. Es gibt den sogenannten Internet Super Server. Was der macht, ist im Prinzip, der übernimmt eine Vermittlungsrolle. Der InetD, so heißt dieser Internet Super Server, der lauscht auf allen Ports, für die er konfiguriert ist. Das heißt, ich kann ihn konfigurieren. Hier ist ein Beispiel aus so einer Konfigurationsdatei. Ich kann sagen, wenn auf dem Portnummer, da steht es, Portnummer FTP. Wenn dort eine Anfrage kommt, dann starte diesen Dienst mit diesen Parametern. Das ist ein Auszug aus dem realen Rechner, einfach rausgezogen aus der Datei, da unten steht es, inet.dconf. Dort muss ich also, kann ich sagen, welche Dienste bietet mein Rechner nach draußen an. Und ich biete hier den FTP-Dienst nach außen an. Der heißt so, das ist ein Programm. Also mein Programm heißt inet.ftpd. Also die Verfahrensweise ist folgendes, Netzwerkkarte, IP-Pakete trudeln ein, der Internetdämon guckt, ob er sozusagen dafür verantwortlich ist. Wenn er dafür verantwortlich ist, schaue danach in seiner Konfigurationsdatei, ah, das ist ein FTP-Paket, also muss ich es an die Familie FTP weitergeben. Da oben steht jetzt in Klammern wieder die Portnummer unten dran. So, und der Internetdämon macht jetzt Folgendes, der startet dieses Programm, sagt hier, da ist jemand, der was von dir will und lauscht weiter auf diesen Port. Das heißt, bei einer neuen Anfrage würde er wieder das gleiche Spiel machen. Er würde einen weiteren Dienst starten und würde den damit verbinden und wieder lauschen, ob weitere Anfragen kommen. So, was bleibt zumindest übrig, über dieses ganze System zu sagen, so ein Kochrezept? Was brauche ich denn alles, wenn ich jetzt irgendwas mit IP-Adressen mache? Ich brauche an Informationen meine IP-Adresse, ich brauche meine Netzwerkmaske, ich brauche einen Router, wenn ich überhaupt einen brauche. Es kann ja sein, ich habe nur ein lokales Netz, nur ein Netzwerk, dann brauche ich keinen Router. Ja, dann wäre es schön zu wissen, wenn ich DNS einsetze, muss ich ja nicht, ich kann ja nur mit der ETC-Hosts leben, wenn mein Netz klein ist. Wenn ich DNS einsetze, welches ist mein DNS-Server und welches ist meine DNS-Domäne? Und ich habe da schon mal in Richtung Internet weitergedacht, eventuell, wer ist der sogenannte Proxy-Server? Proxy-Server sind Stellvertreter, kommen wir nachher noch drauf. So, das waren also die Grundinformationen, die Sie brauchen. Wo trage ich die ein? Die, die fett beschrieben sind, sind wichtig. Die, die nicht so fett beschrieben sind, sind nicht so wichtig. Da ist einmal die ETC-Hosts. In der trage ich ein, mein Rechnername. Die Rechnernamen, wenn Sie nur 10 Rechner haben, für Ihre anderen Rechner. Dann gibt es die Datei etc-route-conf. Wie gesagt, die ist nicht auf allen Rechnern da. Die kann anders heißen. Dort trage ich an, welche sind meine Router. Meistens hat man nur einen, nämlich den sogenannten Default-Router. Dann Rechner auf, Namensauflösung. Wenn Sie DNS benutzen, muss ich in der etc-resolve-conf eintragen, welches ist der Domainname meiner Domäne und wie heißt mein DNS-Server. Aus Verfügbarkeitsgründen, das heißt, um das sicherer zu machen, hat man dort normalerweise nicht nur einen DNS-Server, sondern es gibt für eine Domäne mehrere. Ja, falls einer ausfällt, kann der andere übernehmen, beziehungsweise wenn sehr viele Anfragen sind, können die sich die Last teilen. Deshalb gibt es dann meistens nicht nur einen, sondern die Möglichkeit, bis zu 3 Stück anzugeben. So, was ist noch wichtig? Ja, wenn Sie Dienste nach außen anbieten wollen oder eben nicht, ja, sagen wir, Sie haben sich irgendwie Linux oder ein was auch immer installiert und wollen jetzt damit ans Internet. Es ist ja vielleicht interessant zu wissen, bin ich von außen per Telnet erreichbar, was ich gar nicht will? Ja, dann kann ich hier hingehen und kann sagen, okay, ich will das nicht, muss hier in dieser Datei eben diesen Eintrag, der Telnet ermöglicht, auskommentieren oder löschen. Normalerweise kommentiert man sowas aus. So, Werkzeuge, die wir jetzt so in der ganzen Zeit brauchen konnten, wäre einmal Folgendes. ifconfig ist ein Werkzeug, das Ihnen die Konfiguration von Netzwerkinterfaces, Netzwerkkarten erlaubt. Dann haben wir noch ein Werkzeug mit Route, das habe ich schon mal genannt. Damit kann ich Routing-Tabellen verändern. Was nochmal mache ich genau mit ifconfig? Dort lege ich fest, welche Schnittstelle hat welche IP-Adresse, welche Netzmaske. Ja, damit bringe ich meine Informationen, meine IP-Konfiguration auf die Schnittstelle. Dann habe ich noch Folgendes, ich habe noch Ping. Wenn ich also alles soweit habe, kann ich mit Ping mal testen, komme ich zu einem anderen Rechner und dieser andere Rechner schickt mir dieses Paket zurück und ich kann also sehen, aha, er hat mir geantwortet. Wenn das funktioniert, haben Sie die Gewissheit, aha, diesen Rechner kann ich erreichen. Wenn das nicht funktioniert, müsste man jetzt überlegen, wo können die Probleme liegen. Naja, ich kann ein falsches Routing benutzt haben oder ich habe meine Schnittstelle nicht richtig konfiguriert. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, der Netzwerkstecker ist nicht drin, der andere Rechner ist eigentlich angeschaltet. Bei Nicht-Antwort haben wir also nur die Aussage, es geht nicht. Wir haben nicht die Antwort, warum geht es nicht. So, was haben wir noch? Wir brauchen einen Rechnernamen. Rechner haben normalerweise einen Namen. Mit Hostname kann man diesen Hostnamen einmal lesen und ich kann ihn auch setzen. So, dann gibt es ein Werkzeug, was von der Unix, was sehr häufig benutzt wird, mit Netstat kann ich die unterschiedlichsten Informationen rausholen. Einmal kann ich rauslesen, welche IP-Adressen gibt es denn auf meinem Rechner insgesamt, welche Routing-Tabelle existiert, welche Verbindungen sind derzeit offen, auf welchen Ports lauscht mein Router, mein Rechner und so weiter. Ja, und wer Interesse hat, mal rauszukriegen, ja, von Rechner A nach Rechner B, welche Router sind denn dazwischen drin? Das kann ich mit TraceRoute rauskriegen, mit diesem Kommando. TraceRoute nimmt ein Argument, einen entfernten Rechner, und sagt mir, welche Hüpfer sind notwendig, um diesen Rechner zu erreichen. So, dann gibt es noch zwei Werkzeuge, die tauchen bei DNS-Namensauflösung auf. Das war NSLookup, um mal nachzufragen. NSLookup www. kernel.org sagt mir, die und die IP-Adresse ist es. Ich kann auch die IP-Adresse reinstecken, kriege den Namen des Rechners raus. Und mit DNS Query kann ich Ähnliches machen, da kann ich nachfragen, wer ist der verantwortliche Server für diesen Rechner. So, damit hat man im Prinzip die Grundkonfiguration, die Grundidee abgeschlossen. Das heißt, Neuigkeiten kommen jetzt nicht mehr dazu. Frage ist jetzt, was kann ich mit diesen ganzen Sachen machen? Ja, wenn ich jetzt IP-konfigurierten Rechner habe, was kann ich an Diensten anbieten? Bevor wir also weitermachen, wer schon mal irgendwo in Richtung Internet gehüpft ist, über Modem oder ISDN, dort muss man das ja gar nicht angeben mit diesen IP-Adressen. Da passiert es irgendwie anders. Das Ganze, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt für statische IP-Adressen, fest zugeteilte. Wenn Sie über einen Internet-Service-Provider ins Netz gehen, ist das anders. Dort kriegen wir dynamische IP-Adressen. Das heißt, die IP-Adresse wird von irgendjemandem zugewiesen. Das macht der Internet-Provider für Sie. Sie haben auch wahrscheinlich noch nie einen Router angegeben. Warum nicht? Na, der Internet-Provider macht das für Sie. Sie haben wahrscheinlich auch noch nie einen DNS-Server angegeben, wenn Sie über Internet sich einwählen. Warum nicht? Der Internet-Provider macht das für Sie. Wie macht er das? Ja, der macht es über Folgendes, über unterschiedliche Protokolle, die dort zur Verfügung stehen. Und das, was Sie normalerweise dort benutzen, ist PPP. PPP macht eben als Idee dynamische IP-Adressenzuweisungen, dynamisch, also bei Verbindungsaufbau Zuweisung von Router, dynamisch Zuweisen von DNS-Server und so weiter. Es gibt noch ein paar andere Protokolle, die Ähnliches machen. DHCP wird vor allen Dingen dann eingesetzt, wenn Sie jetzt im Unternehmen arbeiten und dort ändern, wenn da Arbeitsplätze eingerichtet werden. Da gibt es einen DNS-Server, der gibt diese IP-Adressen auf Anfrage frei. Das heißt, ich kriege nur einen neuen Rechner, stelle ihn hin, klemme ihn an, schalte ihn ein. Das Betriebssystem ist schon drauf und er fragt danach über DHCP, ich bin hier, welche IP-Adresse kriege ich dann, welches ist mein Name, welches ist mein DNS-Server, welches ist mein Router, das macht das DHCP-Protokoll. Ähnlich wie das PPP und dann gibt es noch ein bekanntes, das ist das BootP-Protokoll. Dort ist es so, dass man das benutzt, wenn die Komponente bootet und nachfragt. Beispielsweise Netzwerkdrucker, die nicht wissen, wer sie sind, schreien dann, wer bin ich und irgendjemand ist konfiguriert und sagt denen dann, wer sie sind und wie es weitergeht. So, das wären also dynamische IP-Adressen, gibt es auch, die kriegen Sie bei Bedarf zugewiesen. Nachteil dabei ist, ich habe einen Freund in Amerika, der geht online über einen Internetprovider, aber ich kenne seine IP-Adresse nicht, ich kenne auch seinen Rechnernamen nicht. Das heißt, ich kann den nicht ansprechen, wenn er nicht irgendwie mit mir Kontakt aufnimmt. Ja, wenn wir zwei Leute haben, die dynamische IP-Adressen haben, müssen wir irgendjemand haben zwischendrin, wo wir diese Informationen ablegen und nachfragen, weil so von Haus aus, ich weiß nicht, wer der ist und der weiß nicht, wer ich bin. Ja, der kann mich anrufen, kann es mir erzählen. Er kriegt schon raus, wer er ist. Aber so direkt Verbindung aufnehmen könnten wir damit nicht. Ohne Information, ohne weitere. So, jetzt haben wir noch Folgendes. Sie haben jetzt den Internetzugang erledigt. Das heißt, über einen Internetprovider sind Sie also ins Netz gegangen. Das ist Ihr kleines Netz zu Hause. Sie haben nicht nur einen Rechner, Sie haben mehrere. Typisches Home Sweet Home Network, was weiß ich, 2, 3, 4 Rechner. Und da unser Rechner, der hängt über ISDN oder Modem direkt am Provider. Und was jetzt die Idee ist, ich will mit diesen Rechnern alle ins Netzwerk rein. Nicht nur mit einem, sondern mit allen. Was kann ich machen? Eine Möglichkeit, die dort geboten wird, ist IP Masquerading. Dieser Rechner, der den Zugang hat zum Internet, der hat eine gültige IP-Adresse hier an der Stelle. Die hier, die sind frei wählbar, weil diese IP-Adressen nicht im Internet auftauchen. Sie erinnern sich, IP-Adressen müssen eindeutig sein. Ich kann mir also nicht irgendeine schnappen, sondern die hier kriege ich einfach mal einen Provider, dynamisch oder statisch, meistens dynamisch, und die hier, die kann ich mir frei aussuchen. Was ich jetzt will, ist einen Rechner, der eine Umsetzung macht, der alle Anfragen, die von hier kommen, über an diesen Rechner schicken und der schickt sie etwas umgewandelt ins Netz raus, ins Internet. Und was der macht, ist im Prinzip, er nimmt alle lokalen Adressen und setzt sie so um, dass es so aussieht, als würde der Rechner hier mit seiner offiziell gültigen IP-Adresse diese Anfrage starten. Wenn eine Antwort kommt, muss er das genau das Gleiche machen, er muss sie rückwärts umsetzen und ihn weiterleiten. Was auch noch auffällt, dieser Rechner hat wieder ein Router-Symbol, das ist ein Router. Na, wenn Sie einen Rechner haben, der ein Netzwerk-Interface hat, Ethernet und einmal Modem, ISDN oder sonstiges, und Sie gehen ins Netz, haben Sie einen Router. So, und an dieser Stelle könnte man jetzt all das abfackeln, was man mit Routern so machen kann. Zum Beispiel, man kann Firewall dort realisieren mit noch ein bisschen mehr dazu, was ich jetzt hier nicht genau anspreche, wie das funktioniert. Aber im Prinzip wäre das der typische Kandidat, um jetzt eine Firewall-Lösung aufzusetzen. Was ich aufgesetzt habe, war dieses IP Masquerading. Wichtig dabei ist, je nachdem wie Ihr Vertrag mit dem Internetprovider aussieht, meistens ist das explizit nicht erlaubt. Also wenn sie es machen, sind sie außerhalb ihres Vertrages mit dem Internetprovider. Das ist meistens nicht erlaubt, nur Zugang mit einem Rechner. Trotzdem gibt es viele Leute, die haben das. Frage ist, lässt sich es entdecken? Lässt sich schon entdecken. Das heißt, der Internetprovider kann auch schauen, was da Sache ist. Also es ist nicht so, dass die Leute das nicht sehen würden. Meistens wissen sie, dass das so ist, nur je nachdem, wie groß ihr Traffic ist, den sie da jetzt abwickeln, wird es einfach toleriert. Ja, was wäre noch eine Lösung, die ich mit IP und Netzwerk so alles machen könnte? Eine weitere Sache, die häufig von Interesse ist, ist Datei oder Printer im Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Das heißt, einen Dateiserver, einen Printerserver aufzuziehen. Eine Möglichkeit, und zwar Datei- und Print-Service Richtung Windows-Rechner aufzubauen, wäre jetzt per SMB-Protokoll der Samba-Installation. Oder wenn ich nach Unix-Rechner das Ganze haben will, dass ich dort über NFS Network File System und Network Information Service diese Informationen Richtung Unix beziehungsweise was dort funktioniert, ein paar andere Maschinen darzustellen. Also das hier dürfte interessant sein, wenn Sie und über Windows-Rechner verfügen und dort einen File-Server, Print-Server und Unix aufbauen wollen. Dieses Samba läuft nicht nur unter Linux, es läuft auch auf anderen Unix-Derivaten. So, es gibt jede Menge andere Möglichkeiten jetzt noch, diese Dienste anzuwenden. Ich habe jetzt Firewalling schon angesprochen gehabt. Sie können Mail-Server aufbauen, Sie können eigene HTTP-Server aufbauen. Wenn Sie zum Beispiel über einen HTTP-Server nachdenken oder über einen Mail-Server, dort brauchen Sie statische IP-Adressen. Ich muss ja von draußen auf einer festen IP-Adresse hängen. Ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt nur Sachen aus dem Netz runterladen wollen, da brauche ich keine statische, da reicht eine dynamische IP-Adresse. An der Stelle, soweit war es das jetzt mit Neuigkeiten. Und ja, jetzt wären wir an der Stelle, dass wir eigentlich in die Diskussion einsteigen könnten. Fragen aus dem Publikum und vielleicht noch etwas Licht an die Technik. Bisschen heller? Ah ja, wunderbar. So. Wie sieht's aus? Gibt's Fragen, Anregungen? Ja? Moment, ich muss das wiederholen. Ja? Sie können FTP über. Was ich vorhin gesagt habe, das mit den Protokollen, mit den Portnummern, war jetzt gerade die Aussage, man kann FTP über einen beliebigen Port machen, nicht nur über Portnummer 21. Das ist richtig. Sie können das über 23, 25, 26 machen. Die Idee ist, wenn Sie FTP-Server sind und ins Netz was anbieten und Sie wollen von außen angesprochen werden können, ja, dann sollte das wohl die gleiche Nummer sein. Wenn Sie so ein bisschen Versteck spielen wollen, sagen, okay, ich will nicht, dass jeder meinen FTP-Server findet, können die Sie den auch auf einem anderen Port anbieten lassen. Das heißt aber, der Anfragende von draußen muss wissen, wenn ich mit dem und dem Rechner FTP machen will, muss ich einen anderen Port nehmen. Das heißt, FTP ist nicht unbedingt auf diesen Port festgelegt. Ja, und wer sagt, er kennt das, dass es auf anderen Ports ist, üblicherweise machen das Leute, die irgendwelche Daten über FTP austauschen, die vielleicht nicht ganz legal sind, Verse oder sowas, und die Leute gehen meistens auf irgendeine andere Portnummer und verschleiern so ein bisschen ihre Existenz. Das ist durchaus üblich in den Kreisen, ja? Das ist natürlich sicherheitsrelevant, wenn ich einen FTP-Server aufziehe und da auf diesem FTP-Server sicherheitsrelevante Daten habe, muss ich dafür sorgen, dass nur die Leute drankommen, die berechtigt sind, diese Daten zu lesen. An der Stelle gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, wenn ich Daten anbiete und darauf verzichten kann, FTP zu benutzen, würde ich Ihnen vorschlagen, schauen Sie sich mal die Secure Shell an, SSH. Es gibt zwei Implementierungen. Es gibt eine kommerzielle, die für Unternehmen interessant ist, weil es dort eben auch Support für gibt. Und es gibt eine Implementierung im Open-Source-Bereich, OpenSSH. Diese Implementierung sichert Ihnen den vertrauenswürdigen Zugriff auf Daten zu. Und wenn ich da noch ein Firewall dazu baue, bin ich relativ sicher. Aber einfach nur ein FTP-Server auf dem Rechner, der von außen, also aus dem Internet zugänglich ist, ist natürlich ein potenzielles Risiko. Wenn Sie einen Portscanner haben, können Sie sehr viel entdecken. Unter anderem mit dem Portscanner kann man auch rauskriegen, ob ein Rechner IP-Masquerading laufen hat. Also Portscanner vielleicht als Begriff, was ist das? Das ist ein Programm, das geht also sukzessive die Ports durch und guckt, was ist denn da? Wer lauscht auf welchen Port? Ports, was wird dort angeboten? Ja, wenn Sie also hingehen, aus Sicherheitsgründen den FTP-Port von 21 auf 375 legen, dann kommt jemand mit dem Portscanner, scannt alle Ports ab und stellt fest, ach guck mal, der hat FTP auf dem Portnummer was weiß ich was. Das heißt also, das ist nicht sicher, wenn Sie das einfach umziehen. Es ist nur nicht so einfach entdeckbar. Der Grund, warum diese Virus-Leute das machen mit diesem Umziehen von den Ports, es gibt Suchmaschinen, FTP-Search. Die rennen über alle Rechner, die sie kennen, suchen FTP-Port, gucken, ob sie über ein anonymes FTP, also ohne Benutzerkennung reinkommen und was es dort zu holen gibt. Ja, deshalb ziehen die auf eine andere Adresse, weil diese FTP-Search-Maschinen da nicht nachsuchen auf dieser anderen Port-Adresse. Deshalb machen die das. Aber sicherer wird es dadurch nicht. Nicht wirklich. Soweit? Weitere Fragen? Wie man sowas feststellen kann. Sie waren jetzt bei der typischen Idee IP Masquerading. Sie haben das eingesetzt. Die Frage ist jetzt, wie kriegt der draußen das raus? Dazu müssen wir wieder auf die Portadressen kommen. Diese Portadressen, ein sehr großer Bereich, ist in einen sogenannten Bereich der sogenannten Well-Known Ports unterteilt. Die Well-Known Ports, das sind die, auf denen diese bekannten Dienste wie FTP, Telnet, TFTP und sonstiges liegen. Und es gibt einen Bereich, der ist frei zur beliebigen Benutzung. Und das Problem, das wir hier haben, kriege ich das rückwärts geschaltet. Ja, hier klicken Sie. Oh, eine schöne Schrift. Moment, gehen wir direkt rein. Müsste ganz hinten sein, die hier. Ne, die. Okay. Machen wir den Kram weg, bleiben wir direkt bei der Bearbeitungsoberfläche. Verschwindet. Reicht das hier. Gut, und das, was wir dort haben, ist Folgendes. Ich muss ja hier, alles, was hier aus diesem Netz kommt, muss ich nach draußen umsetzen und muss so tun, als wäre es diese offizielle IP-Adresse. Jetzt gibt es ja aber auch Antworten auf die Anfragen von draußen. Und diese Antworten, das Ganze wird über Ports aus diesem Bereich der frei verfügbaren Ports abgewickelt. Das heißt, wenn jemand als Internetprovider auf ihrem Rechner auf diese IP-Adresse schaut, welche Ports nehmen dann welche Antworten entgegen, kann man dort nachschauen und stellt fest, aha, dort sind sozusagen für die Rückantworten Kanäle offen. Also ich kann das erkennen an einem bestimmten Verhalten im Portbereich. Er kriegt das mit, dass in dem Bereich der freien Portadressen bestimmte Sachen vorhanden sind, die normalerweise dort eigentlich nichts zu suchen hätten oder sagen wir nicht zu suchen hätten, die signifikant nur dann vorhanden sind, wenn ich IP Masquerading mache. Also wenn ich IP Masquerading mache, sind das so bestimmte Eigenschaften bei den hohen Portadressen, die, wenn ich kein IP Masquerading mache, nicht vorhanden sind. Und da an diesem Vorhandensein kann man also zumindest mit relativ hoher Sicherheit sagen, dass das läuft. Ja, da hinten? Moment. Ja, machen wir erstmal. Ja, das ist genau der eben. Jetzt renne ich einfach rum und mache so. Ich kann auch einen Laserpointer auf Sie ziehen, aber ich bin so sehr treffsicher. So komme ich direkt vorbei und dann ist klar, ja. Sie wollten gerade eben?
Ja, ich wollte. Dem Provider ist es noch nicht gestattet, meine Ports zu scannen. Das ist doch ein aggressiver Akt und ich könnte ihn deswegen schon belangen. Das spricht mal klar.
Ja, das ist natürlich eine Frage im rechtlichen Bereich. Ist ein Provider berechtigt, meine Ports oder meinen Traffic eben mitzuschneiden und irgendwelche Aussagen darüber zu machen, normal nicht, aber wir sind ja gerade dabei in einer rechtlichen Diskussion, dass Leute, die irgendwelche Dienste anbieten, auch schauen müssen, was darüber angeboten wird. Also eine definitive Aussage derzeit, ob es erlaubt ist oder ob es nicht erlaubt ist oder ob man nicht vielleicht das so macht, dass der Provider es eventuell tut und dann ihnen nahelegt, also er hätte gehört von irgendeinem Bekannten oder sonstiges, dass sie sowas in der Richtung machen. Normalerweise darf das nicht, aber rechtlicherseits bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob er das jetzt darf und was er mit diesen eventuell gewonnenen Informationen tun kann und vor allen Dingen, ob sie vor Gericht oder bei einem Rechtsstreit entsprechend honoriert würden, diese gewonnenen Informationen. Also da bin ich, ich bin Informatiker und kriege die Diskussion mit, aber wie das jetzt letztendlich wirklich rechtlicherseits aussieht, bin ich echt überfragt. So, Moment, da hatten wir hier noch, ja. Was Item-Spoofing ist. Im Prinzip, also erstens mal ist es so, es gibt einen Service auf einem bestimmten Port. Das ist der, die Möglichkeit rauszukriegen, wer ist auf diesem Rechner unterwegs, welche Benutzer gibt es dort. Und ich kann eben einfach anfragen, wer ist dort, wie heißt der, und ich versuche rauszukriegen, welche Benutzer auf diesem Rechner sind. Meinen Sie das oder meinen Sie jetzt das, jetzt kriegen wir Rückkopplung. Ich darf ja nicht so sehr nach hinten. Das Verschleiern der IP-Adresse auf eine Google. Ja, normalerweise. Und dann ist es halt so, dass Sie über den Item-Abfrage rauskriegen können, welche Benutzer sind da und dass man dort eben hingeht, eine andere, eine falsche Antwort liefert. Das ist also auch wieder so ein Verstecken unter einer falschen IP-Adresse. Vielleicht so weit, dass IP-Adressen nicht eindeutig in der Form sind, dass Sie sie wirklich eindeutig identifizieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben Rechner A, Rechner B, haben Zugang zum gleichen Segment. Sie ziehen bei einem einen Rechner den Stöpsel und stöpseln es in Ihren Notebook rein. Da sind Sie Systemverwalter drauf. Insofern, alle Leute, die sagen, Ihre IP-Adresse kennzeichnet Sie eindeutig, das ist sehr unsicher. Also IP-Adressen sind nicht, sind zwar eindeutig, sollen eindeutig sein, aber sind nicht sicher. Ich habe nicht gesagt, dass sie sicher sind. Also ich kann mir fremde IP-Adressen aneignen, wenn ich entsprechende Verfahren und Varianten einsetze. So. Frage war, ob ich fremde IP-Adressen für irgendwelche Zwecke missbrauchen kann. Es kommt immer darauf an, welche Mechanismen Sie einsetzen. So von Haus aus, dass Sie einfach hingehen und Ihrem Rechner eine neue IP-Adresse geben, das bringt Ihnen relativ wenig meistens. Das heißt, man muss dann schon irgendwelche Leute, irgendwelche Umsätze haben, die diese IP-Adresse an der richtigen Stelle sozusagen aufpacken, poppen lassen. Die Weiterleitung von IP-Paketen geschieht ja aufhand des Aufklebers auf dem Paket und wenn man dort jetzt halt einfach eine andere reinschreibt, dann stimmt die ganze Weiterleitungssache nicht mehr. Machen wir erstmal da, schreiben ein bisschen rum. Ja? Was ist dann aus der Sicht drauf? Das ist ja eine Frage,
wenn ich das Wort da, sagen wir, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Port das ist. Ist das von draußen ganz schwer sichtbar? Ich jetzt vom anderen Rechner da
noch ein bisschen weiter. Okay, Frage war an der Stelle, jetzt wiederhole es, weil nicht alle das mitkriegen. Ich habe zum Beispiel ein Konfigurationswerkzeug laufen, Spot oder Webman. Habe das auf meinem Rechner drauf und hänge jetzt entweder im Internet oder irgendwo in meinem Netzwerk und dort läuft auf, bei Spot ist es Port Nummer 901, bei Webman 10.000 Default. Wenn ich das jetzt mache, Frage ist, können das andere sehen, machen, tun, können die auch darauf zugreifen? Ja. Das heißt, wenn man dort vorne bei dem Rechner, der jetzt dort diesen Weg nach draußen anbietet, wenn man dort jetzt SWAT oder Samba drauf... was wir dort machen könnten bei diesem Rechner, der vorne im Netzwerk den Zugang zum Internet gewährleistet, wäre, man erlaubt nicht allen Leuten den Zugriff auf diesen Port. Na, das wäre so eine typische Aufgabe. InetD hat einen Mitarbeiter, das ist der TCP-Daemon, und der sagt, wer darf welchen Dienst in Anspruch nehmen. Aber wenn ich den nicht einsetze, darf es eigentlich jeder. Insofern, wenn Sie keine weiteren Vorkehrungen getroffen haben, darf jeder Verbindungswünsche mit diesem Spot oder mit einem beliebigen Port äußern und kriegt auch Antwort darauf.
Und wenn ich das jetzt von meinem eigenen Rechner aus starte?
Das ist völlig unerheblich. Das ist völlig unerheblich. Also wenn ich mit meinem eigenen Rechner Netzwerk-Traffic mache, ist es zwar vielleicht ein bisschen schneller, weil es nicht wirklich raus aufs Netz geht und wieder rein, aber es ist im Endeffekt die gleiche Mimik. War da hinten noch was? Dann hätten wir ja noch eine Wortmeldung.
Ja? Ich möchte gerne meinen Rechner so konfigurieren zu Hause, dass ich über ISDN mich einwählen kann, Wikipedia auf ISDN und dann ja, Samba verzeichnete Teil gibt, um einwählenden Rechner zugreifen. Wie ist da das generelle Vorgehen?
Ist der Rechner, wenn die Verzeichnisse freigibt, ist das der, der am Internet hängt?
Samba-Server.
Das ist der Samba-Server. Das ist aber nicht der, der die Verbindung zum Internet herstellt.
Nicht Internet, ISDN-Direktverbindung.
Nee, die Frage ist nur, Samba-Server und Dial-Up-Rechner, sind die identisch oder sind es unterschiedliche? Das sind dieselben. Dann müssen Sie im Endeffekt nur dafür sorgen, dass der entfernte Rechner auf der anderen Seite Ihre IP-Adresse kennt. Ja, das heißt, Sie wollen ja, der Dienstnehmer, der auf Ihre Dateien zugreifen kann, ist ja draußen im Internet irgendwo. Der hat eventuell auch eine Verbindung über einen Internetprovider aufgebaut, richtig?
Nein, der sollte mich direkt per ISDN anrufen. Meine
ISDN. Ach, direkt per ISDN. Dort können Sie dann mit statischen IP-Adressen arbeiten und das wäre eine typische Sache, wo man also im Prinzip nur abgleichen muss, wer hat welche IP-Adressen und dass Sie zum Beispiel, um ganz sicher zu machen, ein Dial-Back-Verfahren aufbauen. Das heißt, er ruft Sie an und Sie rufen ihn zurück. Sonst kann nämlich jeder, der bei Ihnen rein will, versuchen, irgendwie einen Account zu kriegen. Dort macht man üblicherweise Folgendes. Sie werden angerufen, der Anrufer legt auf und Sie rufen dann zurück. Muss man halt noch eine Möglichkeit finden, das Ganze abzurechnen. Das wäre also die Lösung an der Stelle. Nur absprechen, wer kriegt welche IP-Adressen und dieses Dial-In- oder Callback-Verfahren definieren. So.
Vielleicht noch ein paar Worte zu IPv6.
Okay, IPv6, das Ganze steht vor der Haustür. Warum IPv6? Was ist das? Also derzeit haben wir IP-Version 4, IP-Protokoll-Version 4. Problem derzeit ist, die Leute, die uns versprechen, dass dann nächst unsere Kaffeemaschine mit dem Toaster und der, was weiß ich, Waschmaschine Samba tanzen, denen gehen die Adressen aus. Wir haben zu wenige IP-Adressen, um diese Sache zu realisieren. Was machen? Ja, mehr Adressen basteln. Und eine der wesentlichen Aufgaben bei IP-Version 6 war einmal, dass dieser Adressbereich größer wurde. Nicht mehr diese vier Ziffern oder Zahlen A256, sondern eben jetzt 16. Das ist eines der Hauptmerkmale, die so als erstes auftauchen. Es sind weitere Sachen gemacht worden. Es wurden Sachen vereinfacht. Es wurden neue Konzepte in diesem IP-Version 6 realisiert, um Routing und Sonstiges effizienter und schneller zu machen. Also Erfahrungen, die im Bereich der IP-Version 4 aufgetaucht sind, wo man gesagt hat, das war gut, das haben wir übernommen, das können wir auch übernehmen, weil es konzeptionell sich bewährt hat. Und es gibt Sachen, wo man sagen muss, okay, da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, das ist entweder sehr aufwendig oder unhandlich, das hat man gestrichen, hat es durch neue Konzepte ersetzt. Das Problem ist nur, es gibt sehr wenig Resonanz derzeit in Europa und Amerika. Das heißt, alle ruhen sich auf diesem IP-Version 4 aus. Wer zum Beispiel schon Erfahrung im kommerziellen Bereich mit IP-Version 6 hat, ist die NTT, das ist die Telekommunikationsunternehmung in Japan. Die haben einen großen Kunden, der hat darauf bestanden, das so zu machen. Ich schätze mal, dass wir in einem, spätestens in zwei Jahren in Zugzwang kommen, das endlich zu tun. Und dann können wir damit rechnen, dass wir dann eine Aussage, ich liefere die ganz gerne, ich weiß nicht, ob das so stimmt, mit so einer Story erleben wie beim Jahr 2000 Problem. Es wird furchtbar komplex und einiges klappt mal wieder nicht. Und Tatsache ist, bestimmte Geräte älterer Bauart lassen sich nicht in die neue Schiene reinbringen. Da hat man halt vielleicht eventuell Probleme. Auch neuere Geräte sind nicht IP-Version 6 fähig. Gibt es auch, also wo auch der Hersteller sagt, geht nicht. Also das ist für die, die vor kurzem teure Geräte gekauft haben. Ich denke Cisco-Router und so, die sind meistens etwas teurer und größer. Da gibt es Aussagen, dass die in der Zukunft nicht funktionieren werden. Das ist bitter, aber es ist so. IP-Version 6, es muss was kommen. Wir kommen auch mit den dynamischen IP-Adressen nicht weiter. Das wird nicht reichen. So, sehe ich noch irgendwelche Hände? Multicast. Wollen Sie auch noch haben? Kein Problem. Multicast ist eigentlich eine sehr schöne Idee, wenn man Daten nicht nur von einem Punkt an einen anderen Punkt bringen will, sondern Daten an mehrere Empfänger gleichzeitig. Aber nicht an alle. Broadcast ist ein bisschen heftig. Und dort wäre es zum Beispiel die Idee, wo man sowas realisieren könnte. Sie, nehmen wir ein Beispiel, Sie sind ein Hotel, Sie wollen irgendwie Pay-Per-View-Videoprogramm anbieten, stellen sich einen Keller und Rechner, haben dort Ihre Videodaten drauf und die werden an die Leute verteilt, die es sehen wollen. Das ist jetzt gar kein Szenario, was es nicht schon gäbe. Das gibt es schon. Ich sage jetzt nicht einen Firmennamen dazu, aber es gibt eine Firma, die bietet genau das an. Da steht ein Hotel unten und Rechner und das Ganze wird per Multicast verteilt. Das heißt, wenn Sie sich in den Kreis derer, die einen bestimmten Film gucken wollen, reinhängen, dann sind Sie mit dabei. Nachteil an der Stelle ist, der fängt nicht für Sie von vorne an. Ja? Multicast heißt ja immer, sie gesellen sich zu der Reihe derer, die auch diesen Film sehen. Das läuft, der läuft nur einmal und sie klinken sich zu einem beliebigen Zeitpunkt ein. Ja, warum macht man das nicht so? Wäre doch jetzt ganz nett, wäre eigentlich nur eine prima Sache. Aber das Problem tritt dann auf, wenn sie Multicast routen müssen. Das heißt, wenn sie, solange sie in ihrem Netzwerk bleiben, ist das alles kein großes Problem. Das Problem tritt dann auf, wenn sie Multicast machen von Teilnehmer in Japan, einen in Amerika, einen in Afrika und einen in Europa haben und dort jetzt Multicasts zu machen. Das wird schwierig. Und da zeigt sich, wer Multicasts in größeren installierten, funktionierenden Umgebungen ausprobiert, kriegt meistens manchmal ein Problem, nämlich, dass diese Umgebung dann nicht mehr so schön funktioniert. Also bevor Sie das irgendwo im Unternehmensnetz ausprobieren, ich werde da sehr vorsichtig. Das kann also dazu führen, dass irgendwann der Netzwerkadministrator vor Ihnen steht und irgendwie einen dicken Hals hat. Es gibt Router mit AD und so weiter, die damit nicht so gut sind, nicht so ganz glücklich sind. Also nicht wissen, was sie damit tun sollen und dann kann es dann zu Problemen kommen. Also nicht einfach ausprobieren. Jedenfalls nicht netzen, wo es auf was ankommt oder erst nachfragen. Wenn der dann sagt, der Verantwortliche, sie dürfen und es geht dann schief, hat er gesagt, ich darf. Okay. So. Keine Hände mehr? Ah. Mal gucken, und damit die Technik kollabiert oben, weil ich laufend Rückkopplungen versuche zu produzieren. Ob es meinen Vortrag zum Nachlesen gibt? Ich muss gestehen, ich war zu faul, auf der CD ist er nicht drauf. Das heißt, ach, sollte ich auch noch darauf hinweisen, es gibt eine Linux-Tag-CD, die Sie beim Stand, was war das, 51133 Merchandising steht drüber, erwerben können für 14 oder 15 Mark, wer hat es schon gekauft? 15, 4 CDs und da sind viele Vorträge drauf, meiner ist nicht dabei. Wir machen was.
Kleine Anmerkung der Technik, wenn ich helfen darf. Es wird alles auf DAT mitgeschnitten, also Ihr Vortrag ist aufgenommen.
Aha, der Vortrag ist aufgenommen. Das heißt, irgendwann wird er irgendwo aufgenommen.
Man kann ihn als MPEG-File dann bekommen. So viel ich weiß.
Als MPEG? Oh Gott, ja. Ich auf MPEG. Mal gucken, ob ich Pixelart, vielleicht habe ich dann Artefakte oder so irgendwas. Schön, dass sich das mitgeschnitten wird. Das Problem ist jetzt allerdings, wo kriegen Sie die Daten? Und ich nehme an, vielleicht ist auf der nächsten Linux-Tag-CD drauf. Auf dem Internet könnte ich Ihnen eine Homepage nennen, wo ich es ablegen könnte, aber dann müsste ich ihn erstmal fertig machen. Die Folien kann ich Ihnen so Wort geben. Wäre nett. Dann, wo greifen Sie zu? Gut, dann machen wir Folgendes, ich sage Ihnen die IP-Adresse, die URL, das ist allerdings jetzt in der nächste Woche kann ich noch nicht, die Woche drauf auch noch nicht, erst in, sagen wir, 4 Wochen habe ich es dort liegen, www.objectoriented.de. Also www.objectoriented.de, dort ist dann genau ein Button, der zu dem Vortrag führt, okay? Da kriegen Sie genau die Folien. Ich lasse im Original, dann können Sie sie auch missbrauchen und verändern. Also als Star-Office-Präsentationsfolie. Ist das okay? Okay. www.objectoriented.de. Also wie objektorientiert halt auf Englisch. So, dann bedanke ich mich. Oder gibt's noch mein Laserschwert? Ich glaube, ich nehme das mit. Ich habe es lieb gewonnen. Danke.